Hallo, da sind wir wieder bei Club der Cleveren, dem OÜN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich hatte eine interessante Persönlichkeit vor dem Mikrofon, nämlich Tristan Hawkes. Seit seinem 24. Lebensjahr steht Tristan Hawkes als Speaker der Generation Y, also einer dieser Millennials, auf den internationalen Bühnen. Geboren wurde er eben knapp vor der Jahrtausendwende und gehört somit zu einer sehr, sehr interessanten Zielgruppe für viele Unternehmen. Aufgewachsen und ist er in einer der wohl bekanntesten Zukunftsforscherfamilien Europas. Hawkes ist Name und Programm. Ich habe mit ihm geplaudert im Rahmen der OÜN Wirtschaftsakademie über unsere Zukunft und natürlich auch über seinen Werdegang, wie er es geschafft hat, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, wie da der Generationenkonflikt vielleicht auch ausschaut, wie man eigentlich die Zukunft erforscht, wenn sie denn noch gar nicht passiert ist. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, was denn die Zukunft bringen wird, welche Rolle die künstliche Intelligenz dabei spielen wird. Und ich habe ihn auch gefragt, wo er in der Forschung der Zukunft einmal schon so richtig daneben gelegen ist. Also, es wird spannend. Wir schauen in die Zukunft. Viel Spaß mit Club der Cleveren X, Tristan Hawkes.
Danke für die Einladung.
Ja, ich sag danke. Ich schaue ja zu Beginn meines Podcasts immer so ein bisschen zurück und jetzt kommst du aus einer Familie, die mit dem Thema Zukunftsforschung untrennbar verbunden ist. Als kleiner Tristan, was wolltest du denn ursprünglich eigentlich mal werden? Was ist denn da im Freundebuch gestanden bei der Zeile, was ich einmal werden möchte?
Das ist sehr klischeehaft, aber ich wollte eine Zeit lang wirklich ganz dringend Roboter bauen, weil ich natürlich so viel Sci-Fi die ganze Zeit geschaut habe durch meinen Vater. Und dann kam natürlich die rebelliöse Teenagerphase, bei der ich das alles ganz, ganz doof fand. Ich bin dann irgendwie fast ein Jahr nach Sri Lanka gegangen, habe Englisch unterrichtet, weil hier machen ja alle dann sozialen oder Heeresdienst und man hört es ja ein bisschen, ich bin kein Österreicher. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich muss auch was machen. Dann habe ich in Hotellerie, im Bau, in der Gastro gearbeitet und dann habe ich mir gedacht, vielleicht waren die 19 Jahre Berufserfahrung, die ich von klein an irgendwie aufgesaugt habe, doch gar nicht so fehlerhaft und bin dann in den Beruf eingestiegen.
Mhm. Wenn man jetzt so zurückdenkt, dann gibt's Eltern, die haben so Berufe wie Pilot, Polizist, Mechaniker, Elektriker, diese klassischen Berufe. Wann hast du kapiert, was dein Papa eigentlich macht?
Ich war ja in Wien in der Schule und der hatte damals eine Kolumne für eine große, ich glaube, Tageszeitung. Und ich habe es dann erst wirklich verstanden, was er macht, als das dann mal referenziert wurde von Lehrern und ich glaube, es war so eine Lehrerin. Und dann kam noch ein bisschen dazu, dass er auch in ein paar Lehrbüchern drin war. Das hat, ich würde nicht sagen geholfen, aber es hat auf jeden Fall ziemlich schnell klar gemacht, da tut sich was.
Wann ist denn in dir so die Entscheidung gereift? Ja, das war, was mein Vater gemacht hat. Das ist cool, das ist interessant. In diese Richtung möchte ich auch gehen. Zukunftsforschung ist ein cooles Gebiet. Da fühle ich mich zu Hause. Wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, da bin ich richtig?
Ja, ich denke mal so mit 24 oder so habe ich mich in seiner früheren Firma dann hochgearbeitet vom Kaffeemacher und IKEA-Zusammenschrauber. Habe dann schon gemerkt, dass mich die Themen sehr interessieren, zumal ich auch das Gefühl hatte, dass ich ein bisschen einfach einen Vorsprung hatte. Also für mein Alter gesehen damals war ich bei den Themen schon ziemlich dabei. Das lag auch ein bisschen daran, dass die Hauskultur bei uns schon so war, dass auch als Kind sitzen da viel schlaue Leute am Tisch und reden. Ich verstehe zwar kein Wort, aber irgendwie saugt man es trotzdem auf. Und dann hat er mich einmal, mein lieber Vater, einmal auf eine Bühne geschoben. Und das war natürlich schrecklich und traumatisierend und alles, aber auch ein bisschen süchtig machend. Und ja, jetzt bin ich hier.
Du hast gesagt, Applaus ist das Einzige, das dich ruhig stellt.
Das ist wie der Schnuller des Erwachsenen. Ja.
Dann bist du ja auf den Bühnen dieser Welt goldrichtig. Siehst du das etwa so wie quasi eine klassische Nachfolge, dass du in die Fußstapfen deines Vaters trittst? Oder ist es für dich so, ja, es ist zwar das Themengebiet das Gleiche, aber ich mache schon mein eigenes Ding?
Also ich und mein Vater sind schon unterschiedlich. Also wir haben unterschiedliche Zugänge, glaube ich, auch zum Präsentieren und wie wir Informationen aufarbeiten. Ich habe auch ganz andere Themen als er. Aber in Realität ist es natürlich schon das Handwerkliche, das Rhetorische, das habe ich natürlich schon von ihm mitbekommen. Wir haben mal neulich untersucht, gab es das schon mal irgendwo, so Zukunftsforscher, Generationsübergaben. Das hat bis jetzt noch nie geglückt. Ja? Also nirgends, weil das natürlich auch ein sehr stark personengetriebenes Business ist. Man muss sich auch selber hinter die Prognosen stellen und muss auch seine eigenen Prognosen aufstellen. Und ich glaube, ich will ja nicht schlecht über die Konkurrenz reden, aber da gibt es schon eine Menge sehr eitle Leute, die das nicht verkraften, wenn der Sohn sie überholt irgendwann mal. Damit muss man klarkommen können. Soweit läuft es sehr gut in der Generationsübergabe, würde ich sagen. Und vielleicht erwähne ich es an der Stelle, ich und mein Vater haben genau dieselbe Schuhgröße, 46. Also zum Thema Fußstapfen und so.
Das passt. Wenn der Schuh passt, dann passt
ja,
er.
Ja, ich bin die kleine Cinderella, ich weiß schon.
Was war denn jetzt zurückblickend, und jetzt bist du ja noch nicht steinalt, aber hast doch schon eben mit 24 begonnen, auf den Bühnen dieser Welt zu stehen. Was war denn die cleverste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn bisher?
Die cleverste Entscheidung? Ich habe nur schlechte Entscheidungen getroffen bis jetzt.
Was war denn die schlechteste Entscheidung? Fangen wir so an.
Die schlechteste Entscheidung war, glaube ich, einen Führerschein zu machen, weil ich jetzt alle Strecken selber fahre. mit Blick auf den Fakt, dass ich viel in Deutschland bin und dann auf die Deutsche Bahn angewiesen wäre, hat sich vielleicht im Ende doch ein bisschen rentiert. Ja, ich bin echt zum Autofahrer geworden. Das ist auch schräg. Das passt ja überhaupt nicht zu meiner Generation. Ne? Also wir Millennials,
Bahnfahrer
und machen keine Führerscheine und wollen keine Autos mehr besitzen. Stimmt anscheinend doch nicht. Zumindest nicht bei mir. Vielleicht bestätigen die Ausnahmen die Regel.
Ja. Probieren wir es doch mal mit der cleversten Entscheidung.
Cleverste Entscheidung? Es war, glaube ich, zu akzeptieren, dass ich die ersten 10 bis 20 Male, wenn ich was Neues mache, richtig schlecht darin bin. Ich habe so einen internen Mechanismus. Ich verschiebe die großen, schwierigen Entscheidungen, und vor einer Präsentation, ja, vor den ersten, da habe ich ja die Nächte davor nicht mal geschlafen, da habe ich immer gesagt, das ist das Problem vom Zukunftstristan. Der muss sich damit auseinandersetzen. Ja. Und der Zukunftstristan hat mich dann nie lieb gehabt, aber es gab dann immer wieder einen neuen Zukunftstristan, der sich damit beschäftigen musste. Das hat sich, glaube ich, sehr rentiert. Und sicherlich hat auch eine ziemlich große Rolle darin gespielt, dass ich Soziologie studiert habe. Also das war auch nicht verkehrt, weil im Zuge meines beruflichen Werdegangs natürlich ganz viel so sozialpolitische Themen immer größer geworden sind und gar nicht so sehr die technologischen. Das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung.
Jetzt beschäftigst du dich mit dem Thema Zukunftsforschung, und jetzt könnte man meinen, naja, Zukunft. Was kann man denn da erforschen? Ist ja noch nicht passiert, ist ja ein bisschen der Blick in die Glaskugel, Kartenlegerei, was wird denn wohl kommen? Klär uns doch mal ein bisschen auf, wie forscht man denn an der Zukunft? Was ist denn so die Technik dahinter? Wie macht ihr das?
Ich bin mal meiner Hauptkonkurrentin Gerda Rogers begegnet, ein paar Mal sogar. Einmal bei dieser famosen Sendung beim Kaiser. Kein Wort verstanden, das war, glaube ich, die traumatischste Medienerfahrung meines Lebens. Aber das war ganz praktisch.
Ja, willkommen in Österreich hier.
Schön Wort. War auf jeden Fall sehr hilfreich, mal abzustecken, was es nicht ist. Mhm. Ja. Und das sollte ich vielleicht auch noch sagen, bevor ich so ein bisschen in das wirtschaftliche, prognostische einsteige. Ich glaube, eine ganz weise Entscheidung, die ich auch getroffen habe beruflich: ich mache keine Prognosen über mich selbst. Ja, weil das ist ja eigentlich das Business der Astrologie, der Motivationsredner und so. Das ist nicht mein Business. Also erstmal muss man sagen, wir arbeiten stark multidisziplinär. Das heißt, Zukunftsforschung kann man mittlerweile studieren. Also ich doziere ja auch in Wieselburg, das ist hier gar nicht so weit weg, und in Heidelberg einen Kurs dazu. Also das kann man schon auch studieren. Aber in Realität ist es natürlich ein Studium, eine Disziplin, die viele verschiedene Kenntnisse voraussetzt. Und ich glaube, das erste Eingeständnis ist, dass man es alleine nicht kann. Also ich habe ein Unternehmen in Frankfurt, The Future Project, das Projekt Zukunft. Das sind 12 Trend- und Zukunftsforscher und dann nochmal ein großes Expertennetzwerk drumherum. Das heißt, wenn sich irgendwas im Finanzsektor tut, habe ich einen Bankenexperten bei der Hand. IT, KI, natürlich haben wir dafür jemanden und so weiter. Und da kann man dann schon mal multiperspektivisch auf die Dynamiken gerade schauen, die sich so tun. Und der ganze Beruf fängt eigentlich mit der Trendforschung an. Und das ist ja Gegenwart. Berechnung, wenn man so möchte, der Gegenwartsobservation. Und gefühlt ist es ja schon so, dass alle mittlerweile in verschiedenen Gegenwarten leben. Also je nachdem, wie man fragt, welche Social-Media-Kanale er verwendet, welche Filterblase er jetzt ist, wie alt er ist oder sie ist, sind das unterschiedliche Gegenwarten. Und da fängt schon mal an, zu versuchen, eine objektive Gegenwartsanalyse zu machen. Da ist man der Zukunft schon relativ nahe. Und dann gibt es natürlich so die üblichen Modelle. Man kann eine Prognose machen, das ist natürlich ein bisschen riskant. Man kann eine Regnose machen, wo man es umdreht. Machen wir natürlich oft mit Unternehmen, wir sagen, okay, beamt euch mal ins Jahr 2040, wo seid ihr, und also wünscht euch eine gute Zukunft, wie seid ihr da hingekommen? Ziemlich einfache methodische Mittel, natürlich auch so ein bisschen pädagogisch und Didaktik hängt natürlich auch mit zusammen. Oder beinhart, dafür werden wir natürlich meistens bezahlt, Szenarioanalyse. Ja, also gerade jetzt, wo es sich ja ein bisschen so anfühlt, als wird die Welt untergehen, gibt es einen sehr schönen Spruch in Deutschland ist die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos. Und in Österreich ist die Lage hoffnungslos, aber nicht ernst. Das verspüre ich sehr stark. Ich bin ja sehr stark zwischen den beiden Ländern unterwegs. Wenn man mal sozusagen die Utopie aufzeichnet und die Dystopie in einem Unternehmensszenario, dann wird den meisten Leuten relativ klar, dass ihr Grundgefühl eigentlich falsch war und dass sie sich irgendwo in der Mitte befinden würden. Die kann man dann mit Trendstatistiken belegen und mit Wahrscheinlichkeiten besetzen. Und die wichtige Funktion ist natürlich auch, diese Prozentsätze anzupassen. Also es gibt so das Konzept des Superprognostikers. Das sind Leute, die sich ganz stark damit auseinandersetzen und die höchsten Trefferquoten haben. Und die readjustieren natürlich auch regelmäßig. Ich glaube, es gibt ein bisschen noch eine Verkennung in dem Ganzen. Also je ferner weg die Zukunft, desto einfacher die Prognose. Das ist ja das Komische, ja. Also wir werden ja oft mit Propheten verwechselt. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen mit diesem Bühnenpräsenz-Guru-ähnlichem Zeug zusammen. Aber in Realität ist das ja gar nicht unsere Aufgabe. Ja, weil Propheten sagen immer, an dem Tag passiert das und das. Wir machen genau das Gegenteil. Wir sagen, wir können Trends erkennen, in die Richtung laufen sie. Und wenn sich dieser Trend so weiterentwickelt, dann so und so. Und dann muss man halt irgendwann auch seine eigenen Themen sich aussuchen. Das habe ich ja auch gemacht. Und dann da richtig gut drin werden. Und dann auch sich Prognosen trauen, mit denen man dann auch mal recht hat. Und ein paar Mal hatte ich schon recht, also ist nicht schlecht.
Aber eben, es klingt auch ein bisschen so danach, dass man eben, es ist schon, man kann auch echt Unrecht haben, ja. Ist deinem Vater ja auch passiert. Ja, also, dann müssen wir ja sagen, oder?
Ja, im
Internet, das wird nichts, mehr oder weniger. Also wird nichts, ist übertrieben, aber es wird sich vielleicht nicht so durchsetzen, es ist zu komplex. War damals die Aussage auch, das war halt einfach, ja, irgendwo daneben. Ja? Mit dem muss man auch irgendwie umgehen können, oder? Dass man einfach einmal daneben liegt.
Also medial hat es ihm nicht geschadet, muss man sagen. Also, ja, man will
Bad
jetzt nicht
News
die,
are good news,
ja,
quasi.
Man will jetzt nicht die trumpistische Medienlogik da irgendwie anwenden. Das stimmt natürlich, die Geschichte dahinter ist auch ein bisschen komplexer. Also es ist auch ein verkürztes Zitat gewesen und. Aber ich muss mich ja nicht für die Fehler meines Vaters rechtfertigen. Das wäre ja der größte Generationsübergabenfehler. Es wird natürlich auch, ich werde auch irgendwann mal so eine Prognose treffen, mit der ich daneben gelegen bin. Ja, ich weiß, dass mir das passieren wird. Und der hatte damit sicherlich auch keine Freude. Es ist ja nur die Frage, was bleibt medial hängen, ne, in der Aufmerksamkeitsökonomie. Und ich kann hier ganz ehrlich sagen, ich habe mich einmal schon sehr geirrt. AirPods. Mhm. Gesagt, was für ein Blödsinn. Verliert man sie dauernd. Ich bin, glaube ich, mittlerweile an meinem 7. Paar AirPods dran. Also für die Eigendiagnose hat es gestimmt. Aber das war mal etwas, wo ich daneben gelegen habe. Das kann auch mir passieren. Das ist natürlich jetzt nicht ganz auf so einem großen, dramatischen Niveau, aber das gehört natürlich dazu zum Prognosebusiness. Und wer, deswegen gibt es ja auch wenige von uns, weil das musst du dich halt auch mal trauen. Ja? Weil, ich meine, ich schreibe für die größte Tageszeitung in Österreich seit 4 Jahren jeden Montag eine Kolumne. Könnt ihr euch vorstellen, wie meine Inbox jeden Montag ausschaut. Also es ist kein einfaches Business, man muss da auch ein bisschen dickeres Fell entwickeln mit der Zeit.
Absolut, absolut. Woran liegt denn, du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, so im Moment hat man das Gefühl, dass die Welt geht irgendwie unter. Oder es herrscht so diese allgemeine Unzufriedenheit. Die Generationen verstehen sich nicht mehr, ist irgendwie enden wollend. War vielleicht eh immer schon so, aber jetzt hat man das Gefühl, jetzt geht's gar nicht mehr zusammen. Wirtschaftlich ist es alles furchtbar. Ja, die quasi Welt geht sowieso zugrunde. Umweltschutz, auf der einen Seite schreien wir Umweltschutz, auf der anderen Seite die Wahlen schauen dann irgendwie wieder doch ganz anders aus. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa oder USA. Die Leute sind unzufrieden, wollen was anderes. Woher kommt denn diese Unzufriedenheit eigentlich?
Da muss ich es ein bisschen ausholen. Also wir befinden uns gerade ziemlich klar in einer Omnikrise. Also medial wird ja oft der Begriff Stapelkrise verwendet. Das ist mir zu verkürzt. Das sind nicht nur Krisen, die sich aufeinander stapeln, sondern sie verstärken sich gegenseitig. Und da ist so ein Strudel in Richtung Zukunft geschehen. Positiv ausgedrückt, und wir haben jetzt so ein bisschen mit den Historikern zusammengearbeitet, um mal zu schauen, wann gab es da schon mal so eine Krise, so eine richtig saftige, sind wir draufgekommen, das ist notwendig für Wachstum. Und was meine These zumindest ist, mit der ich arbeite, ist, dass wir uns gerade von einem Zeitalter ins nächste bewegen. Das Industriezeitalter geht dem Ende zu. Ja, und wir sind es natürlich gerade in Deutschland, auch in Österreich natürlich gewohnt, wir sind so erfolgreich damit geworden. Fossile Energie und natürlich industrielle Produktion hat ja auch unglaublich viel bewegt. Und das geht jetzt dem Ende zu und wir gehen ins nächste Zeitalter. Das Neue ist noch nicht da, das Alte ist noch nicht weg und wir sind so gefangen zwischen diesen zwei Stühlen. Und da ist es dann natürlich auch relativ nachvollziehbar, dass sich Leute in die Vergangenheit flüchten. Ja, weil wenn die Zukunft eben von der Krise verdeckt wird, dann ja, rettet man sich dorthin, was man schon kannte. Also das ist die These, mit der wir momentan arbeiten, und ich finde, die spürt man ja auch, gerade an jeder Ecke. Es sind ja alle Warnlampen auf Rot. Das müssen sie auch sein, weil so wie davor ging es halt immer weiter. Und der Generationenkonflikt bedingt sich natürlich auch dadurch, dass meine Generation und die danach ja sowas wie ein Wachstumsversprechen hatten. So, es wird immer besser, es wird immer besser, und jetzt flacht's ab. Und da sind Dissonanzen entstanden zwischen den Generationen, die jetzt auch zu Verteilungsfragen führt und so weiter. Und ja, da knarzt es ein bisschen, aber knarzen ist gut.
Aber es ist schon unglaublich spannend jetzt. Eben, da gibt es die Boomer und die Millennials und die Gen Z und was nicht. Also man hat schon das Gefühl so, man beäugt sich ja auch fast so ein bisschen. Also ich habe schon das Gefühl und vielleicht... und ich habe schon das Gefühl... Vielleicht war das eben eh immer schon so, aber im Moment ist es so regelrecht greifbar, dieser Konflikt oder diese Reibungsfläche.
Ja, das liegt daran, dass wir das, also ein paar verschiedene Faktoren. Der eine ist, wir haben jetzt durch das industrielle Zeitalter die Lebenserwartung in 150 Jahren verdoppelt. Das heißt, wir verbringen einfach viel mehr Zeit miteinander. Da ist auch mehr Zeit zum Streiten, ne?
Das spürt ist eben, man ja. Das kann gut sein oder schlecht sein.
Ja, schauen wir mal. Also man muss auch sagen, statistisch hassen die Leute ihre Eltern nicht mehr. Das hat sich maßgeblich verbessert. Ja, es ist ja nur so die ominöse, böse Gruppe der Boomer, die da alles ruiniert. Aber Oma und Opa sind völlig in Ordnung. Ja, also das ist natürlich, das nennen wir in der Soziologie Kontakttheorie. Je weniger Kontakt man mit einer anderen Gruppe hat, desto mehr Angst hat man vor ihnen. Deswegen sehen wir auch, die großen Migrationsängste sind meistens in Regionen, wo es kaum welche gibt. Ne? Und das kann man über ganz viele exogene Gruppen rausziehen. Das ist normale Soziologie, aber so sind wir halt. Und wenn man das jetzt mit dem Netz kombiniert, dann wird es schwierig. Weil wir haben jetzt unseren gemeinsamen sozialen Raum, ganz klischeehaft, Wirtshaus oder der Marktplatz oder so, den haben wir digitalisiert, großteils. Immer mehr Kontakte und Kommunikation findet online statt, aber sehr stark nach Alter segmentiert. Es gibt keine jungen Leute auf Facebook. Keine alten Leute auf TikTok. Das heißt, wir haben nicht nur Informationsfilterblasen, sondern auch Generationsfilterblasen. Das ist, glaube ich, ein großer Teil des Dilemmas. Aber ich bin da relativ optimistisch, dass, weil jede Generation hat natürlich auch ein Recht auf seine Rebellion. Das Blöde war nur, dass meine Generation nicht rebelliert hat.
Ich wollte gerade sagen, also es hat dann schon mal eine Zeit gegeben, wo man das Gefühl hat, jetzt geht es ihnen allen ein bisschen zu gut.
Ja, ja.
Wird also, gar nicht mehr rebelliert, weil es war eigentlich
meine
alles
Generation.
Okay.
Ja, 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 genau. Wir haben das Ende des Millennium-Aufschwungs ja, noch genau. So gekriegt.
Ja.
Gefühlt ging so bis zur Bankenkrise 2008, 2009 und mit 9-11 hat schon so angefangen, so dieses immer mehr Globalisierung, Friede, Freude, Eierkuchen, Weltbevölkerung, alle gemeinsam ein bisschen zu zerbröseln. Und das spürt man jetzt natürlich auch. Aber das ist natürlich ein Scheinkonflikt, aber der muss auch sein. Also wenn man sich mal überlegt, was zum Beispiel in Österreich hat, Klimaproteste, schaut euch Zwentendorf an. Das hat man gebaut, es war fertig und dann konnte man sich in Betrieb nehmen, weil sich erstmal irgendwelche jungen Aktivisten damit beschäftigt haben, dann auch ein paar Politiker und dann auf einmal sogar noch die Omas gekommen sind und gesagt haben, diese Zukunft nicht für unsere Kinder. Und das war der Unterschied. Also muss aber auch sagen, bei den Fridays for Future Protesten ist am Anfang sehr stark jugendlich gewesen, ist, hat sich aber vom Alter her dann ziemlich angeglichen. Also die haben ja auch gewonnen, das vergisst man. Ich bin viel in der Wirtschaft unterwegs, in sehr vielen Branchen. Es traut sich keiner, nicht darüber zu reden. Also mittlerweile reden sie nicht mehr darüber, sondern sie haben schon in die Unternehmensstrategien integriert und alle kleinen Gegentrends, so Fridays für Hubraum und so, das können wir schon noch kurzzeitig verkraften. Also es ist ja klar, wo die Reise hingeht. Und das, also es ist ja spannend zu sehen, dass wenn man bei dem Tempo nicht klarkommt, zum Beispiel beim ökologischen Wandel, dann kann man sich eigentlich nur noch mehr in Verschwörungstheorien retten, weil es so klar ist. Und da muss man die Augen richtig zumachen. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Weil es ist klar, wo es hingeht. Und was das Klimathema angeht, eigentlich brutal optimistisch. Ich bin eher nervös gerade bei der gesellschaftlichen Kommunikation. Ja, das ist, deswegen bin ich ja auch so in dieser Rolle, versuche ich zumindest des Generationenübersetzers sehr stark tätig.
Inwiefern?
Naja, ich merke gerade in Unternehmen, weil der Generationenkonflikt hat sich ja vom Thema Klima ins Thema Arbeit verlagert. Jetzt so, keiner will mehr arbeiten, die Jungs sind alle faul.
Ah ja, genau.
Man kennt es. Es ist egal, aus welcher Generation man kommt. Über jede Generation wurde das schon mal gesagt. Ja, also das ist ein ewiger Vorwurf. Ist also normal. Kann man sich drüber entspannen. Ja. Aber in diesem Konflikt spielt natürlich eine ganz, ganz zentrale wirtschaftliche Dynamik eine Rolle. Demografisch gesehen haben wir echt ein Problem. Wir haben einfach zu wenig junge Leute auf zu viele Stellen und jetzt immer mehr Boomer, die in Rente gehen. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, die Wirtschaft bricht zusammen, weil keiner mehr arbeiten will. Oder man gesteht sich ein, dass es ein arithmetisches Problem ist. Es sind einfach nicht genug Junge da und die Geburtenquote ist zu niedrig. Und das ist eine einmalige demografische Situation. Und die kommt so nicht wieder. Und deswegen ist es so eine Singularität, mit der schwer ist umzugehen, das wir mal hinkriegen müssen, weil das wird noch mehr wehtun. Also ich kann garantieren, wenn die Babyboomer ins Pflegesystem kommen dann, mit der Menge an Geld, die sich erwirtschaftet haben, wird man auf einmal Migranten, Filipinos zum Beispiel, lieben lernen in diesem Land. Ja, da wird sich der Diskurs völlig ändern, weil das natürlich dann in einem total desolaten Zustand ist. Ja, also jetzt momentan ist ja gerade das Problem, dass der Diskurs rund um das Thema Migration und Asyl miteinander vermengt wurde und nicht mehr auseinanderzukriegen ist. Egal, wenn du Migration sagst, denken alle sofort an junge Männer, die irgendwie zu Fuß durch Europa stapfen. Das ist nicht das Thema. Das ist nicht das, also schon ein Thema, aber immer weniger. Geht ja, ist ja auch überall rückläufig, sondern eigentlich geht es darum, dass wir dringend junge Arbeitskräfte im Land brauchen und uns da ein bisschen den, ich sag's vorsichtig, den Ruf hier ein bisschen versemmelt haben, was das angeht. Ja. Trotzdem, ich meine, gerade Österreich ist ja wohl das Migrationsland schlechthin eigentlich. Ja, wir sind die Grenze zwischen dem Osten und dem Westen Europas. Also das ist so eine komische Phase, in der wir gerade hängen, wo man sieht, wie ganz viele verschiedene Phänomene zusammenkommen und die werden dann natürlich von der Aufmerksamkeitsökonomie einfach an die absolute Spitze getrieben. Und das spüren wir ja gerade alle.
Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel Klimatickets, PKW-Klimawartungen und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung in dem Thema auch? Künstliche Intelligenz, also da haben wir auch sehr, sehr viele das Gefühl, das ist eine Welle, die uns derartig schnell überrollt, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen und eben auch da Zukunftsängste geschürt werden.
Ja, das ist doch eine Illusion. Also ein paar Chatbots werden die Welt jetzt hier nicht revolutionieren. Ne? Also ich bin ein großer Fan dieser Technologie. Ich verwende es auch. Aber diese Erlösungs- oder Untergangsfantasien, die sind natürlich tolle Projektionsflächen, weil da muss man sich selbst nicht damit beschäftigen. A, es dauert noch. Also ich habe ja den Vorteil, ich komme ja an schlaue Leute ran, die sich mit diesem Zeug wirklich auskennen, die das zusammenstöpseln. Und die sagen, solange wir noch binär coden, also in Nullen und Einsen, kannst du das vergessen. Da kommst du niemals an die Rechenleistung ran, um wirklich das menschliche Hirn nachzubauen. Das heißt, jetzt brauchen wir erstmal noch den Quantensprung, das wird auch noch ein bisschen dauern, dafür brauchen wir eine Menge Energie, das wird auch noch ein bisschen dauern, aber das wird schon kommen. Ja. Jetzt momentan ist die Hype-Phase davon, das spüren wir alle. Ja. Und es ist ja jetzt gerade so, dass es eine starke Ablenkung über die Chatbots gab, weil die für alle greifbar waren. Aber interessant für mich ist eigentlich vielmehr das Thema Automatisierung. Ist ja auch Machine Learning, es basiert ja auch auf einer ähnlichen Technologie, aber hat natürlich viel spezifischere Anwendungen. Aber das wäre natürlich zum Beispiel ein Hebel, um den Fachkräftemangel zu decken. Ja, wenn Menschen den Job nicht machen müssen, no problem. Ja, aber es ist natürlich nicht so sexy zu sagen, stellt euch mal vor, die ganzen Lagerhallen müssen nicht mehr von Menschen in sklavenähnlichen Verhältnissen befüllt werden, sondern das machen die Maschinen, weil sie besser drin sind. Sowas. Ja, oder LKWs, Logistik, ganz klar. Ja, auch im Agrarbereich, der in Österreich auch nicht klein ist. Gibt jetzt schon Drohnen, die fliegen hin, checken Zuckergehalt, Reifegrad, Befall, ja, nein, pflücken, ja, nein. Muss keine Erntehilfe mehr aus dem Osten einkarren für Hungerlöhne. Das finde ich interessant hinter der ganzen Sache. Die Chatbots sind für mich eher so ein Nebenschauplatz. Und ja, mehr Information, mehr Zugang zu Informationen macht auch nicht immer schlauer, in meiner Erfahrung.
Ist auch unser leidvolles Business als Nachrichtenmedium, dass natürlich alle Infos, die man finden kann, manchmal vielleicht auch zu viele sind.
Ja, man muss ja aber auch sagen, also man muss ja zugleich eine Lanze für den Journalismus brechen und ihm gleichzeitig auch ordentlich auf die Rübe hauen, weil dieses aufmerksamkeitsökonomische Rennen nach unten, das haben die klassischen Medien natürlich mitgespielt. Ne? Also man hat ziemlich schnell, als man die Margen gesehen hat, gesagt, okay, von mir aus, wir machen das mit. Ja. Also die Zuspitzung, es ist ja nicht so, als würde man nur in den sozialen Medien so kranke Zuspitzungen erleben und in den klassischen Medien nicht. Ja, also es gibt ja keinen, also der Journalist ist ja nicht mein geschützter Beruf. Ne? Also ich setze mich sehr stark für einen journalistischen Eid ein, so wie der bei den Ärzten ist. Ja, weil irgendwann wird das ganze Thema Information in der digitalen Sphäre, in der algorithmischen reguliert werden. Das ist ziemlich klar, dass das notwendig sein wird. Wenn dann aber die Journalisten noch immer weiter mitmachen, dieses Spiel, einfach das beibehalten, dann hat sich in der Wahrnehmung der Welt nicht viel verändert, glaube ich. Also da, und ich meine, man darf nicht vergessen, also ich idealisiere Journalisten. Mein Beruf ist nicht so weit weg vom Journalismus. Gegenwartsbetrachtung, Gegenwartsanalyse. Mein Vater war bei der Zeit davor sehr lange und davor auch Journalist. Also ich habe eine große Verehrung für diesen Beruf, aber ich will halt auch, dass der ins 21. Jahrhundert mal kommt.
Und da muss man natürlich auch differenzieren, gibt es ja auch viele verschiedene. Gibt es einen Trend, eine Zukunftsvorhersage, wo du sagst, da mache ich mir echt Sorgen?
Wirklich Sorgen mache ich mir nicht, nein. Ich bin ein wütender Optimist, also ich bin da gelassen und wütend zugleich in so einer paradoxen Form. Also eine Sache, die mich, und das klingt jetzt sehr boomerhaft von mir, aber mich nervt TikTok unglaublich. Weil ich habe ja, wie gesagt, Zugang zu schlauen Leuten und selber bin ich es vielleicht nicht, aber ich habe zumindest einen ganz guten Zugang dazu und auch zu Investigativjournalisten. Und wenn die mal ein bisschen genauer nachschauen, sieht man, dass diese Plattform in China dazu verwendet wird, um junge, produktive, man würde jetzt sagen Kommunisten zu schaffen, das stimmt natürlich, das ist Blödsinn, aber junge, produktive Mitglieder der Gesellschaft zu kreieren. Das kann man algorithmisch anpassen. Hier ist es genau das Gegenteil. Ja, hier geht es um Spaltung. Und das ist algorithmisch eingepriesen und mitbedacht, weil das einfach eine Form von ja, wirtschaftlicher Kriegsführung ist. Ja. Und die funktioniert. Und sie macht verdammt süchtig. Ja. Also ich weiß das selber auch. Ja. Ich bin ja, nur weil ich es Analyse, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch die Gefahr davon verspüre. Ja. Da wird man sich was einfallen lassen müssen. Weil, also wir behandeln das Netz und die Informationen ja da noch so ein bisschen wie der wilde Westen, aber es ist ja schon längst keiner mehr. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie man einfach, ich drehe es mal andersrum. 2035, 2040 werden wir auf soziale Medien so zurückblicken, wie jetzt aufs Rauchen und Saufen und all die anderen Sachen, die Spaß machen. Ja. Super Angelegenheit, aber erst ab einem gewissen Alter. Ja, weil, ich weiß, das klingt sehr boomerhaft, aber wenn man einem Kind soziale Medien gibt, ja, und ich meine, mittlerweile haben über die Hälfte der 12-Jährigen schon Social Media, hat man die Kindheit beendet. Weil man ist ja sofort mit dem gesamten Weltschmerz konfrontiert. Und das ist einfach zu früh, meines Erachtens. Ich finde es super. Ja, also ich bin ja selber auch LinkedIn-Influencer. Mein Gott, was soll ich sagen? Also wie boomerhafter geht es ja kaum. Aber das ist eine Sache, wir heizen da gerade 3 Generationen rein. Ne? Also, das darf man schon nicht vergessen. Also eine Sache, die ich auch richtig prognostiziert habe. Oh Gott, wie peinlich, dass ich schon an diesem Punkt komme. Aber ich sag's mal so, ich bin ja sehr tief in der Generation-Thematik drin. Und dieses ganze, die ganzen woken Klimakleber, ja, die sind ja alle wie Greta Thunberg. Ich habe es von Anfang an schon gesagt, das ist völliger Blödsinn. Die ist viel differenzierter und eigentlich eher konservativer, weil sie in einer sehr hohen Unsicherheit aufwächst. Ne? Und das sieht man jetzt querbank. Ja? Also natürlich sind junge Wähler auch ein bisschen reaktionärer und eher thematische Wähler. Aber grundsätzlich, wenn man in die Wertestudien reinschaut, stehen in den Top-Werten so Sachen wie Gesundheit, Familie, Bindung, ja, also solche Sachen, das liest sich wie ein ÖVP-Wahlprogramm. Ja. Also ist kein Zufall. Ja. Wer in Zeiten der Unsicherheit sozialisiert wird, sehnt sich natürlich danach. Und ich meine, die Tragödie ist ja, dass wir sowas von dermaßen keine Zukunftsvisionen entwickeln. Deswegen kämpfe ich ja auch für sie, dass man nostalgisch wird gegenüber einer Zeit, die man niemals kannte. Das ist schon eine sonderbare Leistung. Ja. Momentan gibt es diesen total geilen Trend, ist gerade in den USA sehr stark, bin mal gespannt, ob das oder wie, in welcher Form das hierher kommt. Da binge-watchen, also schon durchgehend jetzt die Generation Z, Highschool-Videos von den Zeiten vor Smartphones. Und die binge die schon das 6 Stunden lang, einfach wie in den Gängen dort gefilmt wird, wie die Interaktionen ganz anders sind. Ja. Also man will ja nicht wie ein Ludit klingen und sagen, alle Technologie gehört zerschlagen. Aber wir als Menschheit, wenn wir neue Technologien finden, wir haben diese Sense Übertreibens und dann kommt die Korrekturschleife. Und wir bahnen uns gerade an diese Korrekturschleife an und die ist auch wichtig, meines Erachtens. Deswegen, in der jetzigen Phase kann ich natürlich den Pessimismus verstehen, aber wir haben das schon immer hingekriegt, dann am Ende das auch ganz gut zu regulieren.
Jetzt wirst du mir nicht auskommen, wenn ich einen Zukunftsforscher hier sitzen habe, dass ich die Frage stelle, wie schaut denn die Zukunft aus in so 10 Jahren, sagen wir mal so?
Das kommt die Frage zurück, worum geht's denn? Also wie schaut die Zukunft aus? Fliegende Autos oder der Terminator? Ja, ja.
Gib uns mal ein Bild, zeichne uns ein Bild. Wie könnte es denn ausschauen in, oder sagen wir, weiß nicht, wenn du leichter tust, 15 Jahre?
Nein.
10 Jahre passt.
Das Problem ist nicht der Zeitrahmen, sondern die Themeneingrenzung.
Sag dir, was ist so das Einschneidendste vielleicht, wo du sagst, da ändert sich echt was?
Also gerade im Thema Wirtschaft und Wertschöpfung wird es, glaube ich, Automatisierung sein. Also viele von den Berufsbereichen, wo wir jetzt hohe Redundanzen haben, wo man immer dasselbe macht, man kennt ja auch diese Funktion innerhalb jedes Berufes, die werden dann von Maschinen gemacht werden. Ja, und das hat natürlich einen riesigen Hebel und Konsequenzen für die Gesellschaft, weil es bedeutet, entweder man arbeitet weniger als solches. Ich meine, in den meisten modernen Berufen kann man so zwischen 3,8 bis 4,2 Stunden am Tag nur produktiv sein. Wir denken ja noch immer total in dieser industriellen Logik, Fließband, 8 Stunden Schichten, Schichtbetrieb und haben das auf alle Branchen übertragen. Das wird vorbei sein dann. Ja. Und das heißt, man kann davon ausgehen, dass das natürlich auch eine Menge Strom brauchen wird. Und bis zu dem Jahr werden wir in der sogenannten Nullgrenzkostengesellschaft angekommen sein. Das wirkt aus der jetzigen Energieperspektive total pervers. Wir werden so viel Strom produzieren, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Heißt also, du zahlst eine Flatrate und das war's. Und dann kannst du viel konsumieren davon, wie du willst. Das sind, glaube ich, mal zwei Dynamiken, die auch ganz gut miteinander zusammenhängen, die eigentlich eine ganz positive Zukunft zeichnen und die man ziemlich sicher prognostizieren kann. Also bis zum Jahr 2035 wird in so den klassischen Branchen, wo es möglich ist, so zwischen 30-35% Automatisierungsgrad herrschen. Das ist schon ganz ordentlich.
Das ist schon ein guter Ausblick, ja, oder ein interessanter Ausblick vor allem. Wenn du so viel über die Zukunft nachdenkst, dich so viel mit der Zukunft beschäftigst, vergisst man dann manchmal auch ein bisschen so bewusst im Hier und Jetzt zu sein? Du als Person?
Ja. Und das war's mit meiner Antwort dazu. Ja, klar. Also man sollte nicht für sich selbst Prognosen machen. Da ist man viel zu voreingenommen mit den ganzen Biases, mit den ganzen Wünschen, die man sowieso schon hat. Das heißt, das vermeide ich tunlichst. Aber es stimmt natürlich. Ja, das ist ja der Fluch und der Segen des Berufs zugleich. Ich sehe das als gar nicht so negativ. Ja, wenn alle in der Gegenwart ja sagen, die Welt geht unter und ich in der Zukunft lebe und sage, es ist alles wunderbar, dann geht's mir auch ganz gut.
Das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Oh, das ist eine harte Frage. Oh, die Journalisten sind immer so gefährlich mit ihren Fragen. Ich glaube, es ist meine unglaubliche Zähigkeit. Ich bin extrem zäh. Also ich habe schon so viel, so schreckliche Erfahrungen in meinem Beruf gemacht. Also ich bin zwar noch nicht ganz aus einem Saal rausgebuht worden, aber knapp dran. Ja, da muss man schon ziemlich zäh sein, um da durchzukommen. Auch wenn man mal die Kommentare so liest, die über einen geschrieben werden und so. Zähigkeit. Bin, glaube ich, nicht sonderlich schlau oder sonderlich, was auch immer man, produktiv oder fleißig, sondern ich bin einfach unglaublich zäh. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade jetzt alle in dieser langgezogenen Krisenzeit auch ein bisschen brauchen können.
Vielen lieben Dank. Danke für die Einblicke und danke für den Blick in die Zukunft. Danke fürs Zuhören.
Wir sehen uns in der Zukunft.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.